Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es.
So, hallo ihr da draußen. Wir sind heute wieder beim Podcast. Heute bin ich Ecke Heilbronn in Illhofen in einer, ich nenne es mal Niederlassung, der Firma Intalcon bei David Pieper. Hallo David.
Hallo, grüße dich.
Ich bin Jürgen Linzenmeier. Schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Die Struktur ist euch klar. 7 Fragen, 7 Antworten, wobei wir natürlich immer wieder ergänzende Fragen haben. Aber es ist einfach eine Struktur, die uns da ein bisschen am Thema entlanghangeln lässt. Wir sprechen heute über Performance im, sage ich mal als Laie, Performance im Aktiendepot, aber wie man das einfach auch für einen gewissen Impact, also für einen positiven Impact nutzen kann. David, wir haben uns mal beim Videocall mit Klaus Wobbe kennengelernt, genau. Und dann hat mich eure Denke wirklich beeindruckt, weil es bei euch halt nicht nur um die Performance im Depot geht von euren Kunden, sondern halt auch wirklich um diesen nachhaltigen Impact. Aber wir fangen mal mit der Einstiegsfrage an. David, erzähl mal einfach etwas über dich. Wie bist du zur Intalcon gekommen?
Wie bin ich zur Intalcon gekommen? Ja, erstmal danke für die Einladung zum Podcast. Also ich bin eigentlich mit Aktien zum ersten Mal nach meinem Abitur in Verbindung oder in Berührung gekommen. Habe dann BWL studiert und habe als erste Station Wertpapierberatung Aktienanalyse gemacht. Und dann kommt man natürlich nicht umhin, auch verschiedene Software-Tools zu nutzen. Und da bin ich auf ein Tool gestoßen, das hat mir auch sehr gefallen. Das war ein Tool namens Trade Signal. Da kann man zum Beispiel Finanzmärkte analysieren, Backtests machen, all solche Dinge. Habe die Software auch fleißig genutzt, habe auch freiberuflich hier und da Artikel geschrieben für das Traders Magazin in Würzburg. Liebe Grüße. Und eines Tages bekomme ich eine Mail, glaube ich, über Xing damals noch vor LinkedIn-Zeiten, von einem Herrn Wobbe. Ja, hallo, hier ist der Herr Wobbe. Sie nutzen ja unser Tool und hier und da wollen wir nicht mal irgendwie vielleicht enger zusammenarbeiten, sage ich. Keine Ahnung, noch nie gehört, wie und was. Dann hat sich natürlich herausgestellt, das war die Firma, die er gegründet hatte. Und so sind wir dann auch zusammengekommen. Das heißt, ich bin für Trade Signal dann sozusagen aktiv geworden, habe institutionelle Kunden beraten, also bei der Entwicklung von Handelsstrategien beim Testen. So haben wir uns kennengelernt und habe das dann, glaube ich, 4-5 Jahre gemacht. Das haben wir zusammen mit Herrn Wobbe gemacht. Dann wurde die Firma verkauft und dann standen wir vor der Frage, was machen wir jetzt? Wir haben A, die Erfahrung mit Algorithmen. Wir wissen, wie man Algorithmen designt, wie man sie testet, wie man sie einsetzen kann in der Praxis. Statt jetzt eine Software zu verkaufen, können wir doch hergehen und die Algorithmen verkaufen. Und das war die Idee dann zu sagen, okay, das machen wir jetzt. Und ausschlaggebend war im Grunde genommen Herr Wobbe, der gesagt hatte, okay, bin jetzt in einem reifen Alter, jetzt möchte ich auch mal irgendwie, wenn wir schon eine neue Firma gründen, auch was tun, wo wir nicht nur unsere Kompetenz reinbringen, sondern wo wir auch tatsächlich was Gutes tun können. Und da kam eigentlich die Idee, dass man beides verbindet. Also das klassische Finanzmarktdenken, Performance, okay. Rendite, aber damit was Gutes.
Also so im Alter kommt immer die Weisheit.
So scheint es zu sein. Ja, ich glaube, spätestens wenn die Enkelkinder dann kommen,
macht es. Geht mir ja auch so. Ich bin ja auch schon ein alter Sack. Aber kommen wir mal zur Frage 1. Das mit der Gründung hast du gerade erzählt. Aber wie funktioniert das Geschäftsmodell so in der Basis? Ich habe ja auch gesehen, dass ihr doch einige Prominente in der Außendarstellung sichtbar macht.
Im Beirat,
unterstützt, genau. Im Beirat, genau. Ja. Erzähl mal, was ist das so ein Geschäftsmodell?
Das Geschäftsmodell ist eigentlich recht simpel. Im Finanzbereich vielleicht recht neu, aber die Idee ist folgendes. Wir haben uns überlegt, okay, wie können wir jetzt was Gutes tun? Es gibt natürlich das große Stichwort ESG. Also alle Fonds, die jetzt ein Privatanleger kaufen kann, sind jetzt alle nachhaltig, sind grün, sind toll. Unsere Meinung war da immer, das ist eher so ein neues Label, neues Etikett, aber ja. Ne, der gleiche Wein, nur irgendwie anders verpackt. Und deswegen haben wir gesagt, wie kann man es besser machen? Wir müssen erstmal ganz klar Transparenz nach vorne bringen. Deswegen haben wir gesagt, es gibt eine GmbH, das ist die Intalcon GmbH, die ist zuständig für die Algorithmen, für die Performance, für das sogenannte Alpha. Alpha bedeutet, ich bin besser besser als eine Benchmark wie der DAX zum Beispiel. Und diese Company verdient Geld und speist einen großen Teil davon in eine separate Gesellschaft. Und das ist eben eine Non-Profit-Gesellschaft, eine Foundation, das heißt die Intalcon Foundation. Damit ist für jeden klar sichtbar, okay, hier wird das Alpha generiert, daraus wird ein Teil genommen und für rein Non-Profit-Zwecke eben eingesetzt für Projekte, die tatsächlich Impact erzeugen. Mhm. Das heißt im Grunde genommen die gleiche Performance-Denke auch auf die Impact-Schiene zu legen und das auch ganz klar transparent zu machen und damit man auch nicht irgendwie nur ins Etikett wechselt, sondern tatsächlich sieht, was passiert, was wandert von A nach B und was passiert nach B, welcher Impact wird erzeugt. Das war die Idee und deswegen der Claim Alpha vor Impact. Wir wollen Alpha generieren für den Kunden und Impact für die Gesellschaft, für uns alle.
Jetzt könnte ich jetzt da Geld investieren in irgendeinen Anlagefonds?
Jetzt ist es so, wir sind gestartet am Anfang. Wir haben einen Family and Friends Fonds, der allerdings jetzt nicht zugänglich ist für die breite Masse. Wir haben damit eigentlich auch nie, das war noch vorher zu TradeSignal-Zeit, nie wirklich vorgehabt, irgendwann mal selber Kapital zu verwalten. Das haben wir für uns gemacht, wie gesagt, Family and Friends. Haben das aber sehr erfolgreich gemacht.
Ja, aber das macht er jetzt schon, dass er für externe Kunden Gelder verwaltet.
Genau, jetzt ist es so, den Fonds haben wir schon länger gehabt und es kamen immer Anfragen, dass die Leute gesagt haben, Mensch, hier, wie kann ich da jetzt partizipieren? Haben wir gesagt, direkt geht's nicht. Es gibt eine Möglichkeit, wir können natürlich einem Vermögensverwalter Algorithmen zur Verfügung stellen. Okay. Oder, und was wir festgestellt haben mit der Zeit ist, ich sage es immer so ein bisschen vereinfacht, wir wollten ein Rezept verkaufen, aber die Leute wollen fertigen Kuchen. Das war eigentlich so das Learning in den ersten ein bis anderthalb Jahren, dass viele Vermögensverwalter uns gesagt haben, wir finden es super, Algorithmen finden wir gut, systematisch, alles gut, aber habt ihr denn nicht ein fertiges Produkt? Mhm. So kam es auch zu der Idee, dass wir jetzt tatsächlich auch mittendrin sind in der Vorbereitung eines Investmentfonds, der dann tatsächlich auch für alle verfügbar ist.
Das heißt, aber jetzt die Jahre davor ging es nur über einen eigenen Finanzberater?
Die Jahre davor war unser Geschäftsmodell zu sagen, wir suchen einen Vermögensverwalter, der unsere Algorithmen nutzen will.
Okay.
Also wir konnten selber, da wir ja keine Vermögensverwalter-Lizenz haben.
Okay, bleiben wir mal nochmal, bevor wir zu Impact kommen, bleiben wir mal nochmal bei der Performance, also Frage 2. Ja, Leute, mal so ein bisschen diese Anlagestrategien und warum, wo mal für die da draußen, die da vielleicht gar nicht so arg im Thema drin sind, warum denn Algorithmen besser abschneiden könnten als ein DAX oder ein erfahrener Fondsmanager.
Ja.
Mich hat er übrigens auch sehr, das machen wir nachher.
Sehr gerne. Das ist so eins meiner Lieblingsthemen, weil ich da auch selber natürlich alle Welten kenne. Also ich kenne das Wertpapiergeschäft, das klassische, wie eine Bank einen Kunden berät. Ich weiß, wie ein Aktienanalyst arbeitet. Ich weiß, wie ein Händler arbeitet. Und wenn man sich das alles anschaut, ist ja der Finanzmarkt immer noch so ein bisschen, zumindest so in der Außenwirkung, denken die Leute, ah, da geht es jetzt um irgendwie, ich muss jetzt Bilanzen analysieren von einem Unternehmen, so Warren Buffett-mäßig, ich muss vielleicht mehr Informationen haben wie andere, ich muss irgendwie den heiligen Gral finden und die nächste Nvidia finden, die nächste Apple finden. Mhm. Der Algorithmus macht das anders, der Algorithmus basiert im Grunde darauf, dass er sagt, alles was in den Kursen passiert, ist im Grunde genommen vereinfacht, Angebot und Nachfrage nach einer bestimmten Aktie oder einem Rohstoff oder einem Wertpapier. Woher kommt dieses Angebot und die Nachfrage? Die Nachfrage kommt natürlich von uns Menschen. Wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, passiert etwas im Orderbuch. Wenn das eine große Allianz macht, passiert auch was im Orderbuch. Dadurch entstehen gewisse Muster. Also, einfaches Beispiel, der Crash 1987, den kann ich jetzt vergleichen mit dem Corona-Crash. Warum ist der nicht wesentlich anders? Weil unsere DNA immer noch dieselbe ist. Die Finanzmärkte sind ein paar hundert Jahre alt. Unsere DNA wurde, Anführungsstrichen, programmiert über Jahrhunderttausende. Das heißt, der Flucht- oder Kampfreflex ist an der Börse nichts anderes. Panik und Gier. Wir haben das vor 2 Jahren gesehen. Da haben Leute irgendwelche Schrottaktien hochgekauft. Das kenne ich noch aus dem Jahr 2000. Mhm. Da kamen 80-Jährige bei uns in die Bank und wollten ihr Sparbuch in irgendeine wertlose Aktie umtauschen. Das wird sich nicht ändern. Das ist die Tulpenblase. Vielleicht sind die Kryptos die neue Tulpenblase. Der Mensch ändert sich nicht.
Aber kann der Algorithmus so eine Panik voraussehen?
Genau, er sieht gar nicht voraus. Was der Algorithmus macht, ist, er untersucht reine Kursdaten und sieht einfach, was ist. Der Anleger, der typische Anleger, denkt anders und denkt, was sollte eigentlich sein? Warum ist die VW-Aktie so billig? Es müsste doch Und der Algorithmus sagt, nein, nicht es müsste, es ist, was ist. Der faire Preis ist der aktuell, zu dieser Sekunde, wenn wir jetzt hier sprechen, ist der fairste Preis für die VW-Aktie genau der Preis in dieser Sekunde, weil alle die Information haben. Und der Algorithmus hat den Vorteil, er hat eben diese Emotion nicht. Er hat keine Gier, er hat keine Angst, ja, okay. Er lässt sich nicht von Medien leiten. Er hat ein klares Modell. Das Modell muss natürlich gut sein. Also wenn ich ein Modell habe von der Welt, wie der Finanzmarkt funktioniert, dann kann ich das umsetzen im Algorithmus. Und der Vorteil ist, es ist halt systematisch. Er reduziert oder er eliminiert den emotionalen Faktor und damit auch die Fehleranfälligkeit. Und wenn man sieht zum Beispiel, es gibt viele Studien, die zeigen, dass die Anleger es nicht schaffen, weil sie so viele Fehler machen, nicht mal die Marktperformance zu erreichen. Weil sie am Tief verkaufen, weil die anderen Nachbarn alle Hilfe schreien. Ja. Auf NTV kommt eine Sondersendung, oh Gott, die Welt geht unter bei Corona, dann verkaufen die.
Ja, das ist weg.
Ein Jahr später war die Daimler-Aktie 100% höher.
Ja, okay. Das ist also das, der löscht sozusagen die menschlichen Einflüsse, der Algorithmus.
Genau.
Und dann muss am Ende des Tages noch gut sein und natürlich funktionieren.
Er muss natürlich gut sein, dazu braucht man viel Erfahrung. Das heißt, das Modell muss im Grunde stimmen. Der Kampf ist ja immer bei der Entwicklung von Algorithmen. Trainiere ich den Algorithmus irgendwie auf das Signal oder auf Neues, also auf zufällige Dinge? Und das wird noch extremer jetzt bei der KI-Geschichte. Je nachdem, wie ich ihn fütter, was für Modelle ich verwende, können die sehr gut sein oder auch sehr schlecht. Wichtig ist, im Grunde, wenn man es zusammenfasst, ein Algorithmus identifiziert Kursmuster, die entstehen durch menschliches Verhalten. Und das ist nachgewiesen in der sogenannten Behavioral Finance, dass wir zum Beispiel Herdentrieb sozusagen an der Börse auslösen. Wenn jetzt alle Nachbarn hier Apple kaufen und ich habe sie nicht im Depot, dann fühle ich mich gezwungen, auch die Apple zu kaufen. Dann kommen noch Medienberichte, die Journalisten schreiben das, was die Leser hören wollen und. Und solche Dinge, all das macht der Algorithmus nicht und dementsprechend sind wir dann auf der besseren Spur.
Frage 3. So langsam kommen wir zum Impact. Im Vorgespräch mit dir und mit Klaus Wobbe, Klaus Wobbe ist übrigens der Geschäftsführer, sitzt in Bremen, also beim Firmensitz, und da war ich dann schon danach echt mal einen Tag, zwei nachdenklich, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Da war so ein Satz, also ihr habt auch Aktien im Bereich fossile Energien, Rüstung, Tabak, der Algorithmus schließt da ja nichts aus. Und Klaus und du, ihr sagte dann, als ich dann sage, naja, es ist ja jetzt alles bloß nicht nachhaltig, also das war es, glaube ich, in der Phase Ukraine-Krieg begonnen, da waren wir dann auch noch ein bisschen anfällig für sowas. er hat dann speziell von Rheinmetall gesprochen, das weiß ich alles noch, und sagt, sie haben Rheinmetall und wenn der Kurs steigt, ist das in Ordnung, dann verdient der Aktionär daran Geld und das ist Rheinmetall kriegt das Geld ja eh nicht, das wird ja eh nur gehandelt sozusagen. Und sie nehmen dann halt die Gewinne, Prozentsatz X, da kommen wir nachher noch dazu, und stecken das halt in die Foundation sozusagen. Ja, und damit werden wir nachhaltig. So, erklär mal dieses Gedankengut nochmal.
Sehr gerne.
Mit deinen Worten.
Sehr gerne. Also das Thema ESG, also ne, diese drei Buchstaben, die schwören ja natürlich jetzt in allen Marketingabteilungen seit Jahren, in jeder Finanz- und Bankabteilung. Was man da mit dem Kunden ja eigentlich sagen will, hör zu, wenn du jetzt meinen Investmentfonds kaufst und da steht ESG drauf, dann hast du einen Fonds, der sich um Klima, um Umwelt, um Soziales und um die Governance, also um eine gute Unternehmensführung kümmert. Wenn du den kaufst, dann hast du sozusagen die Bösen raus, die hast du ausgeschlossen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wer sind denn eigentlich die Bösen? Wenn man sich jetzt anschaut, wie das aktuell ist, ist es ganz klar, dass man sagt, Tabak ist böse, Rüstung ist böse, fossile Energien sind böse.
Bei Rüstung hat sich es ein bisschen geändert.
Mittlerweile ändert sich's, genau. Und wir haben uns immer die Frage gestellt, also erstens, man muss, was vielen vielleicht nicht so klar ist, also wenn man jetzt so im Aktienbereich zum Beispiel nicht so tief drin ist, es gibt ja den Sekundärmarkt und den Primärmarkt. Wenn ich jetzt sagen würde, ich investiere kein Geld in neue Börsen-Startups, die jetzt an die Börse gehen und gebe denen kein Geld, dann würde ich sagen, da ist noch ein direkter irgendwie Effekt drin. Ja. Wovon wir aber reden, eine Aktie, die jetzt schon an der Börse ist, eine Rheinmetall, eine Tabakaktie, eine Ölaktie, die wird auf dem Sekundärmarkt gehandelt. Das heißt, hier hat das Unternehmen überhaupt nichts davon, ob jetzt der Kurs steigt oder fällt. Das ist sozusagen nur ein Deal zwischen uns.
Der Wert ist, wenn der Kurs steigt, wird das Unternehmen wertvoller und kann theoretisch wertvoller verkauft werden.
Kann theoretisch wertvoller verkauft werden, genau. Im langfristigen Bereich ist es immer aber so, dass jede Aktie im Endeffekt durch die fundamentale operative Geschäftsentwicklung bewertet wird. Klar gibt es Ausreißer nach oben, nach unten, weil die Menschen übertreiben. Aber jetzt ist die große Frage, jetzt stellen wir uns vor, und das war zum Beispiel auch in vielen Live-Veranstaltungen, sieht man das, die Diskussionsrunden, da höre ich dann gerne zu und ja, muss dann immer ein bisschen schmunzeln, da sitzen dann alle Asset Manager am Tisch und sagen, also wir nehmen auch keine Tabakaktien, wir nehmen auch keine bösen Ölaktien. Ich bin zwar mit dem Flieger hergekommen, aber mit Öl haben wir nichts zu tun. Okay, und dann frage ich mich jetzt, wenn alle Asset Manager diese Aktien ausschließen aus ihrem Portfolio, was passiert dann? Jetzt stellen wir uns vor, wir sind die guten Asset Manager. Wir haben diese Aktien alle verpönt. Die Unternehmen machen ja weiter ihr Geschäft. Wo sind die Aktien jetzt eigentlich? Ja, die sind am anderen Tisch. Und da sitzen die Leute, die sagen, das ist mir eigentlich wurscht, weil Öl brauchen wir auch noch 30 Jahre wahrscheinlich. Und wenn die Leute rauchen, sollen sie rauchen. Jetzt führt der Effekt dazu, dass durch den Ausschluss dieser Aktien, die Aktien per Saldo in der Summe eine niedrigere Bewertung bekommen, weil sie im Kurs fallen, weil die Nachfrage nachgibt, was dazu führt, dass der böse Investor, der sich nicht darum schert, eine höhere Rendite bekommt. Und das ist der einzige Effekt, der passiert, den man auch messen kann. Aber unsere Frage war immer, was ist denn jetzt der Impact? Was ist der Impact, wenn die Hälfte der Investmentfonds sagt, wir wollen keine Chevron, keine Shell-Aktie mehr haben und die anderen sagen, wir nehmen die. Oder ich drehe die Frage um, was ist der Impact, wenn wir statt der Shell-Aktie eine Solaraktie kaufen? Da schreien alle Hurra und sagen, ja, das will ich haben im Portfolio. Wir denken wie ein Algorithmus, wir sind ganz neutral und trocken, sagen, welche Hilfe hat denn irgendjemand in Afrika, der keine Energie hat, durch den Kauf der Solaraktie, wo ist da der nachhaltige Beitrag? Das konnte mir bis heute keiner erklären, weil es ihn nicht gibt. Der Kurs steigt tendenziell.
Ja, unter der Voraussetzung, die du am Anfang gesagt hast, dass das Unternehmen am Markt ist und dass der Aktienhandel ja im Grunde genommen einfach ein Geschäft ist, wo das Unternehmen ja nichts mehr davon hat.
Genau, wir reden vom Sekundärhandel. Das ist der Sekundärmarkt.
Ja, ich glaube, ich denke nach dem Podcast wieder zwei Tage drüber nach. Aber es ist schon richtig so.
Das stimmt. Und das ist unsere Kernfrage gewesen, zu sagen, dieser Exclusion-Ansatz, so heißt es im Fachjargon, also ich exkludiere bestimmte Werte. Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, wie man überhaupt die Kategorien aufstellt. Was ist denn gut böse? Nehmen wir jetzt mal das ganz böse Thema Rüstung. Das kann man jetzt sehr gut von zwei Seiten beleuchten. Sollte es überhaupt Rüstungsgüter geben? Ich bin der Meinung, nein, aber ich bin ein realistischer Mensch und ich weiß, dass wir sie wahrscheinlich ohne nicht auskommen. Wenn ein Land angegriffen wird, ist es sehr froh, wenn es sich wehren kann.
Ja, zeigt es mal so unter harten nachhaltigen Aspekten, auch vielleicht wenn ein bisschen was Dogmatisches noch mitschwingt, dann kann man natürlich schon mal so pauschalen Satz rausholen und sagen, ich brauche eine Ölindustrie nicht. Ja, weil das ist einfach eine schlechte Ressource, die aufgebraucht wird und jemand verdient da Multimilliarden damit. So, das ist jetzt die dogmatische Nummer. Jetzt werden die nicht verschwinden, wenn ich von denen keine Aktie mehr kaufe, sondern es ist ja ein historisch gewachsenes Produktportfolio, sage ich jetzt mal. Glücklich bin ich darüber auch nicht, dass es das gibt.
Ich bin auch nicht glücklich darüber.
Aber ich verstehe euren Ansatz und den hast du jetzt auch gut. Sehr gut erklärt.
Also wir sind im Grunde agnostisch. Wenn heute ein Kunde kommt und sagt, ich möchte euren Algorithmus oder ein Produkt mit euch entwickeln und ich habe aber ein ganz anderes Portfolio und habe da einen ESG-Ansatz, sagen wir, wunderbar. Wir möchten aber nicht dem Kunden vorschreiben, wir sind die Moralwächter und das sind die guten, das sind die schlechten Aktien.
Ja, das ist nicht unser Job. Das machen wir jetzt nicht, aber über dieses ESG-Thema in Bezug auf Anlageprodukte kann man glaube ich, 3 Stunden drüber diskutieren.
Ich gebe auch schon eine Prognose ab. Das Thema ESG wird in Europa, in USA läuft da die Diskussion seit ein paar Jahren, wird in 1, 2, 3 Jahren sich komplett drehen, 180 Grad. Wir sind so im Beginn, weil jetzt viele realisieren irgendwie, das ist jetzt nicht die Lösung. Das ist also...
Ja. Jetzt vielleicht draußen nicht verwechseln mit der ESG-Pflicht von der EU. Das ist zwar eine ähnliche Richtung, aber sie ist schon auf Anlageprodukte schwerpunktmäßig ausgelegt. Das kann ich mir schon auch vorstellen, weil ich kann sie ja gar nicht realisieren auf dem Markt, weil es die Produkte gar nicht gibt am Ende des Tages. Aber gut, dann kommen wir zur Frage 4. Die Performance, die haben wir jetzt hinter uns. Wir kommen jetzt zum positiven Impact. Dazu habt ihr, wie du schon erzählt hast, eine Foundation gegründet, eine eigene. Erzähl einfach mal loserzähle. Was ist das? Was macht das?
Genau, also wir haben uns natürlich überlegt, wie kann man ESG besser machen, indem man natürlich Projekte unterstützt, finanziell unterstützt, Projekte, die einen messbaren Impact generieren. So, und wie macht man das natürlich am besten? Zum einen braucht man dazu natürlich auch eine gewisse Kompetenz. Was sind denn jetzt Projekte, die man unterstützen kann und sollte? Deswegen haben wir auch von Anfang an gedacht, okay, wir brauchen Leute im Beirat, die über Erfahrung verfügen in dem Bereich, die uns auch Input geben können. Okay, schaut mal her, dieses Projekt, das ist sehr gut, das kreiert einen messbaren Impact, da sind die Kosten niedrig, das unterstützt die SDGs der UN, das solltet ihr machen, überlegt euch hier und da. Das sind die Dinge, die wir eben auch nicht alle selber lösen konnten. Deswegen, wie gesagt, haben wir im Beirat Persönlichkeiten wie zum Beispiel Frau Cousteau, die Enkelin des bekannten Meeresforschers Jacques Cousteau.
Ach, der, wo früher diese Filme da gedreht.
Genau, der, hatte. Richtig. Genau.
Da merkt man, dass ich alt bin, wenn ich den mache.
Die führt das weiter und da ist es zum Beispiel so, und das ist für uns ganz wichtig, die Familie führt das weiter mit Oceans 2050.
Ja, cool.
Und da sind die operativen Kosten bei null, weil die von der Familie gestemmt werden. Das heißt, wenn wir solch ein Projekt unterstützen, gibt es kein Overhead, keine Kosten, nicht, dass die Hälfte gleich weggeht, sondern wir wissen, jeder Euro, der da reinfließt, erzielt auch tatsächlich einen Impact. Das ist für uns wichtig. Dann haben wir zum Beispiel Herrn Dr. Andreas Jakobs auch im Beirat, der natürlich ein exzellentes Netzwerk hat und selber auch im Bereich der SDGs.
Der Kaffeekönig.
Der Kaffeekönig, kann man sagen, genau. Ist selber sehr stark engagiert im Bereich Bildung mit verschiedenen Projekten, auch im Hochschulbereich, kann uns da unterstützen. Und dann zum Beispiel auch unter anderem jemand wie Michael Stich, der selber eine Stiftung betreibt, seit über 10 Jahren im Bereich Kinder, die eben an AIDS erkrankt sind und da eben aus dem Bereich Gesundheit, also Health and Wellbeing, da uns unterstützen kann mit wichtigen Inputs. Also aber der wichtigste Punkt ist wirklich auch hier eine systematische Auswahl. Also es muss eben beitragen zu den Zielen, es muss einen klaren Impact haben und die Kosten müssen natürlich so niedrig wie möglich sein. Das ist ganz wichtig.
Perfekt. Frage 5. Wie viel Geld geht in die Foundation?
Genau, noch ist es
und
natürlich.
Wo kommt's her?
Wo kommt's her? Genau. Wir sind ja natürlich noch ein sehr junges Unternehmen und deswegen sind die Summen jetzt noch überschaubar. Ab nächstes Jahr wird das Ganze dann natürlich deutlich an Fahrt aufnehmen, weil wir eben mit einem eigenen Produkt an den Start gehen.
Dieses Family and.
Das wird ein normaler Investmentfonds, ein sogenannter UCITS-Fonds. Das heißt, das ist ein Investmentfonds, den jeder über seine Hausbank theoretisch kaufen kann und kann sich an der Mission beteiligen. Da haben wir auch schon Startkapital dabei. Und natürlich ist es so, je größer das Projekt wird und je mehr Erfolg der Algorithmus hat, desto mehr fließt dann auch in die Foundation. Deswegen ist das eben 1:1 in Beziehung miteinander. Und dann machen wir einfach noch einen Podcast in einem Jahr und sprechen über die Zahlen.
Ja, so machen wir das. So, jetzt so anteilig, wie viel Geld geht von wohin? In die Foundation.
Genau. Also es ist so.
Einfach mal so Prozent.
Genau.
Wahrscheinlich sind es Prozente, wie bei Patagonia ist es 1% vom Umsatz.
Genau.
Das ist bei denen wahrscheinlich eine relativ hohe.
Genau, wir haben gedacht, wir müssen das natürlich schlagen, 1%. Wir machen die Messlatte gleich ein bisschen höher. Also es ist so, die Foundation bekommt von der GmbH, also von der Algo-Gesellschaft sozusagen, 20% sofort als Spende. Also wenn die Intalcon GmbH mit ihren Algorithmen Geld verdient, Betrag 100, dann gehen sofort 20 an die Intalcon.
Also 20% vom Umsatz.
Richtig, genau. Ja. Dann gibt es noch, dadurch, dass die Foundation beteiligt ist an der Intalcon, also das heißt, das Non-Profit-Unternehmen ist beteiligt an der
Intalcon Gesellschafter.
GmbH, ist Gesellschafter, bekommt dadurch natürlich vom Gewinn, wenn wir einen Jahresabschluss haben, vom Gewinn auch nochmal 20%.
Okay.
Und dann haben wir noch als dritten Teil, haben wir uns alle Anteilseigner verpflichtet, dass wir sagen, von unseren Einkommen, die wir daraus generieren, geben wir auch nochmal 20% ab.
Okay.
Das heißt, in der Summe, je nach natürlich Steuersatz und so weiter, das wird Jahr für Jahr auch ein bisschen anders sein, kann man ungefähr sagen, ungefähr ein Drittel bis 40% geben wir tatsächlich ab. Also ich glaube, ein Modell und auch von der Höhe her ist mir jetzt kein anderes Projekt bekannt, wo man tatsächlich so substanziell dann auch
20% vom Umsatz der GmbH.
Genau.
Wie kommt bei euch Umsatz zustande? Ihr verkauft diesen Algorithmus, der generiert Gewinn.
Ja.
Davon kriegt er vermutlich Provision.
Ja.
Und diese Provision ist praktisch Umsatz der GmbH.
Richtig, korrekt. Okay. Also bezogen jetzt auf das Produkt, was wir jetzt eben erstellen, ist es so ein Investmentfonds. Das heißt, wir werden bezahlt für die Verwaltung. Das heißt, das ist eine Verwaltungsgebühr. Jeder Anleger, der ein Produkt kauft, muss eine Verwaltungsgebühr zahlen. Und wenn der Algorithmus eben gut performt, dann gibt es eine Erfolgsgebühr. Ja. Und das sind eben die Erträge, die wir bekommen. Ansonsten haben wir einen relativ kleinen Kostenblock. Wir sind nur wenige Personen. Wir haben keine Offices in London, in der Innenstadt und New York stehen. Soweit sind wir auch noch nicht. Haben wir auch nicht vor. Uns ist wichtig, dass wir natürlich möglichst viel in die Foundation rübergeben. Das freut uns am meisten nachher am Ende. Wenn wir irgendwann mal in Zukunft sagen können, nicht nur, ach, ich habe hier eine tolle Rendite erwirtschaftet. Ich sage es wirklich ehrlich, wenn mein Sohn mal groß ist und ich ihm sagen kann, guck mal hier, dieses Projekt, da war dein Papa auch irgendwo mit beteiligt.
Ja, ist cool.
Ist mir das mehr wert, als zu sagen, guck mal hier, wir haben hier einen Fonds und der hat x Rendite gebracht. Ist auch schön, aber
ist
was anderes.
Die Welt ändert sich ein bisschen und es hat sich tatsächlich geändert, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, Frage 6. Philosophisch werden. Wir haben vorhin ein bisschen so über die Auswahlkriterien für Projekte, die ihr unterstützt, gesprochen. Vielleicht gehen wir da ein bisschen einen Tick tiefer rein. Im Sinne tatsächlich, wie sind die Prozesse, dass ich jetzt habe ich mich total verheddert, was sind die Auswahlkriterien, dass ihr euch in ein neues Projekt engagiert?
Ja. Also es ist ein, würde ich sagen, sehr aktiver Prozess zwischen Beirat, zwischen uns. Also wir schauen uns viele Projekte natürlich generell an. Wir gehen auf viele Konferenzen, versuchen da immer am Ball zu bleiben. Was passiert denn überhaupt? Und der wichtigste Punkt ist aber, und der Input kommt dann auch sehr häufig auch vom Beirat, dass wir sagen, was sind denn jetzt wirklich so die Dinge, die auch evidenzbasiert Impact generieren? Und ich will es mal an dem Projekt Oceans 2050 und an diesem Seaweed Carbon Project mal erklären. Da ist es zum Beispiel so, wir kennen das alle, wenn man irgendein Produkt kauft, dann pflanzt das Unternehmen einen Baum. Ist ja gut, lieber ein Baum mehr als kein Baum. Jetzt ist es so, Seealgen speichern CO2 50 Mal effektiver, brauchen kein Süßwasser, haben da dann noch Vorteile, wie zum Beispiel, dass man dadurch in den betroffenen Ländern eben noch Arbeitsplätze schaffen kann und dann noch Materialien sozusagen hat, die nachher in der Kosmetik oder in anderen Branchen verwendet werden können. Für uns ist sowas zum Beispiel ein klarer Hinweis, dass wir sagen, das wollen wir machen, das wollen wir unterstützen. Die Kosten sind sozusagen bei null, weil die eben von der Familie getragen werden, die ganzen Operating-Kosten. Wir wissen, und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, ganz klar den CO2-Einspareffekt dadurch. Und wir haben auch noch einen positiven Impact auf der sozialen Ebene, weil eben die Menschen dort damit auch ihr Einkommen generieren können. Und das versuchen wir bei jedem Projekt tatsächlich so zu sehen, also nicht irgendwie so ganz breit und generell irgendwie Dinge zu unterstützen, sondern ganz gezielt reinzugehen in ein Projekt. Es kann auch sein, dass es beendet ist irgendwann mal und dann sucht man ein neues. Und das ist so ein aktives Hin- und Herspiel, auch tatsächlich sehr viel durch den Beirat auch ausgelöst. Mal von uns, mal bekommen wir was herangetragen von außen. Also das ist im Grunde genommen
Augenoffenheit. Aber es scheint schon wichtig zu sein für euch, dass ihr eine Form von Wirkungsanalyse habt. Also dass ihr schon sehr genau wisst, da gebe ich Geld rein und was kommt im Sinne von positivem Impact wirklich raus, konkret raus.
Absolut.
Und nicht so Prosa.
Prosa, genau. Wir tun was Gutes auf dem Kontinent X und ja, okay, was genau? Also da sieht man unseren Ursprung so ein bisschen, wie sind da die Algorithmen wie am Aktienmarkt. Ne? Wir wollen genau messen, okay, was passiert, wenn ich das und das mache.
Frage 7, welche Projekte sind denn gerade so am Laufen?
Genau, also wir haben aktuell zwei. Eins hatte ich ja schon angesprochen, das ist Oceans 2050, das Projekt von der Familie Cousteau. Da geht es darum, eben wie gesagt, mit den Seealgen.
Ist das ein Unternehmen, ein Startup?
Das ist eine Non-Profit-Gesellschaft, die eben beispielsweise aktuell daran arbeitet, sowas zum Beispiel auch, und das kostet auch jede Menge Geld natürlich, eine Studie zu erstellen, in der man wirklich solche Effekte zum Beispiel auch ganz klar darstellen kann. Und langfristiges Ziel ist dann auch noch herzugehen und den Seealgenfarmern, die das machen, die Möglichkeit zu geben, dann sogar Emissionszertifikate, also damit Geld zu verdienen. Ja. Und das ist natürlich auch so ein Thema, was in letzter Zeit immer wieder in der Presse aufkam. Ist das überhaupt, ne, ist das real oder nicht? Ganz kompliziertes Thema. Aber
wo gibt's Seealgenfarmen?
Seealgenfarmen gibt es sehr viele in Asien, also die meisten jetzt in Asien. Also das sind jetzt die Projekte, die laufen. Und das ist jetzt also ein Projekt, was wir machen. Wie gesagt, 50 Mal effektiver als Bäume. Dann schützen die natürlich auch die Küstenerosion und erhöhen auch den Fischbestand. Das sind jetzt auch Dinge, die wissenschaftlich auch aufgearbeitet werden. Und wir hoffen, dass da natürlich auch viel mehr Publicity reinfließt. Weil, wie gesagt, so der generelle, die generelle Denke ist ja immer noch Bäume pflanzen. Dabei gibt es halt einfach effektivere Möglichkeiten.
Ja,
das zweite Projekt ist zusammen mit Rewild. Das ist das Saola-Projekt. Das ist ein, in Asien ein, würde ich sagen, ein Tier, das sehr besonders oder sehr beliebt ist. Ich habe es vorher ehrlich gesagt nicht gekannt. Also ein Saola noch nie gehört.
Ja,
noch
nicht.
Das ist, glaube ich, auch das Maskottchen der asiatischen Olympiade dort irgendwie. Also es ist ein Tier, das vom Aussterben bedroht
Saola.
Ist.
Saola.
Saola heißt das, genau. Also das ist ein Tier, das in den Annamitenbergen lebt, in Indochina. Und da ist es so, dass wir eben auch unterstützen. Das Projekt ist übrigens von Leonardo DiCaprio, also Rewild. Mhm. Da beteiligen wir uns an einem Teilprojekt sozusagen, speziell für das Saola. Und da geht es darum, eben die Wilderei zu bekämpfen, dann Aufzuchtstationen zu finanzieren, mit dem Ziel natürlich irgendwann mal das Tier auch wieder auszuwildern. Ne? Also das ist sozusagen das Thema bedrohte Tiere in einem ganz kleinen Rahmen zumindest, mit dem, was wir können, da konkret zu helfen.
Ja, das sind total spannende Projekte. Gell,
wenn man das ganz viele.
Das kriegt man tatsächlich gar nicht so mit.
Ja. Also finde ich auch persönlich sehr, sehr spannend, weil ich meine, jetzt wirklich im Unternehmen auch mit solchen Themen mich zu befassen. Ich komme ja, wie gesagt, ursprünglich aus dem Aktienbereich, aus dem Algo-Bereich und jetzt kommt man auf einmal mit sowas in Berührung und das hätte ich jetzt vor 5 Jahren bestimmt auch nicht gedacht.
Ja, mir ging das jetzt beim Gespräch tatsächlich auch so, dieses harte Kontra. Mhm. Also da geht es nur um Kohle auf der einen Seite. Also so tut man ja Aktien und Spekulation und hat man jetzt Ölpreise und Gaspreise und das ganze Theater. Also nur Geld in Reinkultur.
Ja.
Und auf der anderen Seite diesen positiven Impact, also
genau.
die Geschichte.
Das haben wir auch versucht, zum Beispiel von Anfang an auf der Website so ein bisschen zu visualisieren. Da gab es viele, viele Kommentare diesbezüglich, weil alle gesagt haben, also so eine Website habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Wenn man auf die klassische Finanzwebsite kommt, sieht man erstmal Anzugträger und hohe Gebäude, irgendwelche Skyscrapers, und bei euch sieht man irgendwelche Tiere oder indigene Völker und was ist das überhaupt? Ja? Und damit wollten wir auch ganz klar unterstreichen, dass wir es ein bisschen anders machen wollen.
Ja, man hat also innerlich schon ein bisschen so im Bauch so arbeitet.
Genau.
Übrigens www.intalcon.com ist es.
Genau, richtig.
Da einfach mal anschauen. Ja. David, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Viel Freude gemacht.
Ebenso hier auf meiner Seite. Vielen, vielen Dank.